NDR Info. Echo des Tages.
Ex-Geheimdienstmitarbeiter Snowden hält den Politikbetrieb auf Trab. In Berlin streiten sich die Vertreter aller Parteien darüber, ob man Snowden für eine Befragung nach Berlin holen sollte oder nicht. Derweil scheint sich die US-Administration auf die deutsche Regierung zuzubewegen. Dazu heute auch der Kommentar. Ein Anschlag mit Folgen. Nachdem US-Drohnen einen Chef der pakistanischen Taliban getötet haben, befürchten die Behörden dort Vergeltungsanschläge. Und her mit dem Netz. Die Berliner streiten über den Rückkauf der Stromnetze in ihrer Hauptstadt. Dies und mehr heute. Ich bin Julia Borutta. Guten Tag. Die deutsche Bundesregierung zieht Konsequenzen aus dem Geheimdienstskandal, zumindest für die Zukunft. Die Berater von Angela Merkel wollen bis zum Jahreswechsel ein Anti-Späh-Abkommen mit den Amerikanern auf den Weg bringen. Wie man mit den Enthüllungen der Vergangenheit umgehen soll, ist dagegen weiter unklar. Und seit der geheimen Reise des grünen Abgeordneten Christian Ströbele zu Edward Snowden nach Moskau umso heikler. Soll die Regierung Snowden nach Deutschland holen oder ihn hierzu befragen? Eine Frage, die in Berlin heiß diskutiert wird. Von dort Volker Schaffranke.
Es war nicht anders zu erwarten. Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele hat mit seinem Besuch bei Edward Snowden das politische Berlin ziemlich durcheinander gewirbelt. Nach Ansicht des parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführers der Union, Michael Große-Brömer, hält sich der Erkenntnisgewinn dieser Reise Ströbeles allerdings in Grenzen.
Das Fazit dieser Reise ist aus meiner Sicht doch eher ernüchternd. Neue Fakten, Umfang der Dokumente, deren Wahrheitsgehalt, all das ist nicht deutlich geworden. Also ein Erkenntnisgewinn habe ich jedenfalls und viele andere durch diese Reise nicht bekommen.
Die Frage, die sich jetzt stellt, soll Snowden als Zeuge nach Deutschland kommen, um vor einem parlamentarischen Gremium aussagen zu können? Oder wäre eine Befragung in Moskau denkbar? Die russische Regierung hat heute reagiert und erklärte, eine Befragung Snowdens in Moskau stünde nichts im Wege. Er habe vorläufiges Asyl und sei völlig frei, sich mit irgendjemandem zu treffen, teilte ein Regierungssprecher mit. Dieses Angebot sollte man dann auch annehmen, so Große-Brömer.
Wir können ja jetzt dankenswerterweise feststellen, dass der russische Präsident auch eine Zeugenaussage von Herrn Snowden in Moskau mittlerweile für möglich und sinnvoll erachtet. Und wenn Herr Snowden jetzt auch noch Herrn Ströbele seine Bereitschaft erklärt hat, umfänglich auszusagen, dann liegt das in unser aller Interesse und dieses Angebot sollten wir dann annehmen.
Eine Delegation des Generalbundesanwalts könnte diese Reise antreten. In dieser Befragung könnten die Chancen und rechtlichen Möglichkeiten geprüft werden, Informationen von Snowden zu bekommen, umfangreich und an der Sache orientiert, so der CDU-Politiker. Dem Fraktionschef der Linken, Gregor Gysi, reicht das nicht. Deutschland müsse Edward Snowden, wenn nicht Asyl, dann doch ein Zeugenschutzprogramm anbieten.
Alles, was er bisher gesagt hat, hat sich immer als wahr herausgestellt. Es gab noch nie eine Information, wo hinterher herauskam, hat gar nicht gestimmt. Und deshalb, glaube ich, ist das für uns wichtig. Und die Regierung ist da so zögerlich. Es wird höchste Zeit, dass wir ihm natürlich dann auch Schutz anbieten. Anders geht's gar nicht.
Grünen-Chefin Simone Peter forderte Kanzlerin Angela Merkel unterdessen auf, alles rund um die Späh-Affäre umgehend persönlich in Washington zu klären. Nur ein Anti-Ausspähprogramm zu verhandeln reiche nicht, so Peter. Nach Zeitungsberichten kommen die USA und Deutschland bei ihren Verhandlungen über das sogenannte No-Spy-Abkommen, das die gegenseitige Ausspähung von Bürgern und Regierungen verbieten soll, zügig voran. Bis Weihnachten soll es in seinen Grundzügen stehen, hieß es. Das sei das Ergebnis der Reise einer deutschen Regierungsdelegation in der vergangenen Woche in die USA.
Die Regierung in Washington kommt den Deutschen also ein Stück entgegen. Aber wird sie wirklich grundsätzlich ihre Haltung zum Ausspähen befreundeter Staaten ändern? Der Kommentar von Thomas Spiekhofen.
Es ist ungemütlich geworden für die Regierung Obama und nun merkt sie es allmählich auch selbst. Bislang konnte man sich in Washington noch so schön auf den Standpunkt zurückziehen. Unsere Geheimdienste arbeiten für eine gute Sache. Sie sammeln Informationen, um Anschläge zu verhindern und Menschen zu retten. Und sie tun nichts anderes als alle anderen auch. Und die europäische Aufregung ist völlig übertrieben. Von diesem Standpunkt verabschiedet sich die US-Regierung jetzt Stück für Stück. Denn in dieser Woche musste sie erkennen, wie weit die Welten inzwischen auseinanderliegen. Und zwar innerhalb der USA. In der einen Welt leben die Geheimdienste. Es ist die Welt des Kalten Krieges. Jede Information könnte wichtig sein, deshalb muss sie beschafft werden, und zwar auf allen Wegen, die technisch möglich sind. So war es zu hören beim Auftritt der obersten Geheimdienstler in dieser Woche im Kongress. In einer ganz anderen Welt lebt die Internetindustrie. Google, Facebook und Co. sind auf der Zinne, weil ihre Leitungen angezapft werden und damit ihr Geschäftsmodell auf dem Spiel steht. Dabei sind sie seit Jahren bereit, mit Daten zu dienen, wenn es Regierung und Dienste für erforderlich halten, und Daten zu verknüpfen, wann immer es ihrem Geschäftsmodell dient. Und in einer noch anderen Welt lebte bislang die US-Regierung. Eine Welt, in der sie das Eigenleben ihrer Geheimdienste offenbar nicht mehr wahrnahm, sondern sie im Gegenteil mit Geld, Personal und Kompetenzen zuhauf ausstattete. Jetzt erst erkennt sie, dass da manches wohl im Modus Autopilot gelaufen ist, wie es Außenminister Kerry formulierte. Als ob es nicht die Regierungen selbst waren, die den Autopiloten erst freigeschaltet und dann frei laufen gelassen haben. Man bekommt nach dieser Woche in den USA eine vage Ahnung davon, wie schwer es sein wird, die Welt der Geheimdienste wieder in die Gegenwart zu holen. Wie schwer es auch sein wird, die Internetunternehmen zu ihrer eigenen Verantwortung für die Privatsphäre ihrer Nutzer zu verpflichten. Und wie schwer es für eine US-Regierung sein wird, dies alles zu regulieren, zu kontrollieren und dabei auch noch internationales Vertrauen zurückzugewinnen. Und was kann Europa, was kann Deutschland daraus lernen? Natürlich ist es zurzeit besonders leicht, mit dem Finger auf die USA und auf die Regierung in Washington zu zeigen. Aber die Kontrolle der Geheimdienste und der Schutz des Privaten im Internet, das sind Aufgaben, die alle Regierungen angehen, auch die europäischen. Die US-Geheimdienste haben zusammengearbeitet mit den Verbündeten in Europa. Und der Schutz des Privaten im Internet endet nicht an der einen Küste des Atlantiks. Insofern ist jeder Ruf Richtung USA nach Konsequenz und Kontrolle, jede Aufforderung zu Transparenz und Vertrauen immer auch mit der Frage verbunden, was tust du, Europa, was tust du, deutsche Regierung, um die ausufernde Sammelwut von Geheimdiensten zu kontrollieren und die Privatsphäre der Menschen im Internet zu schützen.
Der Kommentar von Thomas Spickhofen für das Echo des Tages in WDR 5 und NDR Info. Um die Rolle der europäischen Regierungen in der Geheimdienstaffäre, die der Kollege eben angesprochen hat, geht es auch in unserem folgenden Bericht aus London. Dort schreibt die Zeitung The Guardian, dass ausgerechnet der deutsche Bundesnachrichtendienst besonders erfolgreich Systeme zur massenhaften Überwachung von Internet und Telekommunikation entwickelt habe. Die Einzelheiten von Barbara Wesel.
Sie tun es alle. Auch der Bundesnachrichtendienst und andere europäische Geheimdienste sollen die technischen Fähigkeiten zur massenhaften Überwachung von Internetkommunikation entwickelt haben. Das geht aus dem jüngsten Bericht der Zeitung The Guardian hervor, die dabei erneut aus den Snowden-Unterlagen zitiert. Insbesondere der BND arbeitet dabei schon seit 5 Jahren mit den Diensten in Frankreich, Spanien und Schweden zusammen. Die Überwachungstechnik sei in enger Kooperation mit dem britischen Abhördienst GCHQ aufgebaut worden und funktioniere nach dem ähnlichen Muster. Teilweise würden die transatlantischen Datenkabel direkt angezapft, teilweise arbeiteten die Überwacher mit den Kommunikationsunternehmen unmittelbar zusammen. Auch wie man am besten nationale Gesetze umgehen kann, sollen die jeweiligen Geheimdienste von den britischen Kollegen gelernt haben. In einer internen Analyse, die allerdings aus dem Jahr 2008 stammt, äußerten sich britische Experten besonders lobend über die technischen Fähigkeiten der Deutschen. Stimmen die Tatsachen in diesem Bericht, dann bestätigten sie auch die Äußerungen von NSA-Direktor Keith Alexander. Der hatte in dieser Woche den Vorwurf des massenhaften Abhörens europäischer Bürger durch den US-Geheimdienst zurückgewiesen. Vielmehr hätten die europäischen Geheimdienste die Daten selbst gesammelt und dann mit der NSA geteilt. In der britischen Presse hatte es in den vergangenen 10 Tagen vielfach Stimmen gegeben, die die Empörung in Berlin, Paris und Madrid als Heuchelei bezeichneten. Die heimischen Geheimdienste dieser Länder seien genauso eifrig beim Datensammeln wie die USA und die Briten, wurde behauptet.
12 Kugeln gegen die Demokratie. So hat heute Morgen eine Zeitung in Athen ihren Bericht über den Mord an 2 Neonazis überschrieben. Die beiden Mitglieder der rechtsextremistischen Partei Goldene Morgenröte waren gestern auf offener Straße erschossen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen Racheakt für einen im September ermordeten Musiker aus der linken Szene handelt. Seit der Finanzkrise gewinnen in Griechenland extremistische Parteien immer mehr Anhänger. Und die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Thomas Bormann über einen wahrscheinlich politischen Mord und seine Hintergründe.
Das war ein professionell ausgeübter Anschlag, sagte ein Polizeisprecher in Athen. Denn die beiden Täter haben keinerlei Spuren hinterlassen, bis auf die 12 Gewehrkugeln, die sich am Tatort im Athener Vorort Iraklion fanden. Die Täter waren gestern Abend mit einem Motorrad vor das Büro der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte gefahren und hatten sofort auf eine Gruppe Menschen geschossen, die vor dem Büro standen. 2 junge Männer starben an den Schussverletzungen, ein dritter schwebt noch in Lebensgefahr. Nach Angaben der Goldenen Morgenröte handelt es sich bei den Opfern um Parteimitglieder. Ein politischer Mord während der abendlichen Rush-Hour auf einer belebten Einkaufsstraße. Regierungssprecher Simos Kedikoglu ist erschüttert. Wer auch immer die Mörder sind, unsere Demokratie, unsere Justiz, die ganze Gesellschaft, wir werden sie schonungslos verfolgen. Das soll jeder wissen. Erste Hinweise deuten auf Täter aus dem extrem linken Milieu. Nach Angaben der Polizei hatte eine linke Untergrundorganisation einen Anschlag auf die Neonazi-Partei vorbereitet, um damit den Mord an einem Musiker aus der linken Szene zu rächen. Vor 6 Wochen hatte ein Mitglied der Goldenen Morgenröte einen Rap-Musiker mit Messerstichen getötet. Seitdem sitzt auch der Chef der Neonazi-Partei in Untersuchungshaft unter dem Vorwurf, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Die Mitglieder dieser Partei im Athener Vorort Iraklion treffen sich regelmäßig in ihrem Parteibüro, wo gestern Abend die tödlichen Schüsse fielen. Eine Nachbarin sagt, die sind jeden Montag und Freitag hier, da traust du dich gar nicht durch. Die tragen Helme und Schlagringe, als wären sie bereit zum Krieg. Ich gehe da nicht durch. Ich gehe dann immer über Seitenstraßen nach Hause. Und genau diese rechten Schlägertrupps wurden gestern Abend zum Ziel des Anschlags. Der Minister für öffentliche Ordnung, Nikos Dendias, warnte, die griechische Regierung werde nicht zulassen, dass das Land zum Schauplatz gewaltsamer Abrechnungen werde. Noch aber haben die Ermittler offenbar keinerlei Hinweise auf die Identität der beiden Attentäter.
Die griechischen Ermittler vermuten Linksextremisten hinter dem Mord an 2 Neonazis in Athen, Thomas Bormann berichtete. Mit einem Drohnenangriff haben die USA gestern Abend den pakistanischen Taliban-Chef Hakimullah Mesud getötet. Die US-Regierung machte ihn für verschiedene Anschläge auf amerikanische Einrichtungen verantwortlich. Die pakistanische Regierung dagegen ist mit der Tötung Mesuds überhaupt nicht glücklich. Sie versucht schon länger, in einen Dialog mit den Taliban zu treten, und diese Bemühungen sieht sie jetzt in Gefahr. Die Taliban suchen bereits nach einem Nachfolger für Hakimullah Mesud. Sandra Petersmann.
Für viele Menschen in Pakistan war Hakimullah Mesud ein blutrünstiger Terrorist. Er selber sah sich als Kämpfer für eine gerechte Sache. Im Oktober 2009 hatte er auf einer improvisierten Pressekonferenz an einem geheimen Ort irgendwo im zerklüfteten Waziristan seine Weltsicht so erklärt. Der Westen kauft die armen Menschen in armen Ländern und macht sie anschließend zu Geiseln. Er zertrampelt ihre Würde und lässt die Armen die Drecksarbeit machen. An seinem Tod besteht inzwischen kein Zweifel mehr. Nach eigenen Angaben haben die pakistanischen Taliban ihn inzwischen beigesetzt und damit begonnen, einen neuen Anführer zu bestimmen. Bislang ist es ihnen meistens erstaunlich schnell gelungen, getötete oder verhaftete Kommandeure zu ersetzen. Hakimullah Mesud war gestern durch einen amerikanischen Drohnenangriff in Nordwaziristan ums Leben gekommen. Das Gebiet liegt an der pakistanisch-afghanischen Grenze und gilt als Rückzugsgebiet für Extremisten. Der pakistanische Staat hat dort so gut wie keinen Einfluss. Die USA hatten ein Kopfgeld von $5 Millionen auf Hakimullah Mesud ausgesetzt. Er war 2009 im Alter von etwa 30 Jahren zum Anführer der pakistanischen Taliban-Bewegung aufgestiegen, nachdem sein Vorgänger ebenfalls durch einen Drohnenangriff getötet worden war. Hakimullah wird für zahlreiche blutige Anschläge in Pakistan und Afghanistan verantwortlich gemacht. Seine Bewegung bekannte sich außerdem zu einem fehlgeschlagenen Autobombenanschlag auf den New Yorker Times Square. Der Drohnenangriff auf Mesud fällt in eine sehr sensible Zeit. Die Regierung in Islamabad hatte gerade erst angekündigt, dass sie eine Delegation nach Nordwaziristan schicken will, um über ein Ende der Gewalt zu verhandeln. Pakistans Innenminister nannte den Angriff wohl deshalb einen Versuch, die geplanten Gespräche zu sabotieren. Für den im Mai gewählten Premierminister Nawaz Sharif sind die amerikanischen Drohnenangriffe eine anhaltende Verletzung der staatlichen Souveränität Pakistans. Hier ein Auszug aus seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung Ende September.
We resolve to oppose the forces of terrorism.
Wir sind entschlossen, den Terror mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen. Gleichzeitig bieten wir Gespräche an, die nicht als Schwäche oder als Besänftigungspolitik interpretiert werden sollten. Das Drohnenprogramm der USA sorgt für unschuldige Opfer. Es schadet unseren Bemühungen, Terrorismus und Extremismus in Pakistan zu bekämpfen. Doch Präsident Barack Obama hatte in einer außenpolitischen Grundsatzrede im Mai argumentiert, dass der völkerrechtlich umstrittene Einsatz von Kampfdrohnen auch Menschenrechte Menschenleben rettet.
Remember that the terrorists we are after target civilians.
Vergessen Sie nicht, dass die Terroristen, die wir treffen wollen, Zivilisten angreifen. Ihre Terrorakte gegen Muslime sind für viel mehr Tote verantwortlich als Drohnenangriffe. Seit Pakistan sich nach den Anschlägen vom 11. September entschied, die USA im Kampf gegen den Terror zu unterstützen, steckt das Land im Würgegriff von Extremismus und Gewalt. Nach Regierungsangaben sind den Terroranschlägen bisher mindestens 40.000 Menschen zum Opfer gefallen. Soldaten und Polizisten, aber vor allem Zivilisten.
Die USA haben Taliban-Führer Massoud in Pakistan getötet. Über die Folgen des US-Drohnenangriffs für die pakistanische Bevölkerung berichtete Sandra Petersmann. Die NATO hält ab heute ein riesiges Militärmanöver ab. Eine Woche lang üben insgesamt 6.000 Soldaten den Verteidigungsfall und damit das, wofür die Organisation des Nordatlantikvertrages nach dem Zweiten Weltkrieg ursprünglich gegründet worden war. Später dann griffen NATO-Truppen auch in Krisen außerhalb des Bündnisgebietes ein. Afghanistan ist dafür ein Beispiel. Eines, das umstritten ist und die Debatte über den eigentlichen Auftrag der NATO weiter angefacht hat. Kai Küstner.
Den Begriff Selbstfindungsphase hören NATO-Generäle nicht so gerne. Aber dass nun neue Zeiten anbrechen, leugnen sie nicht. Seit etwa 20 Jahren, angefangen in Bosnien, führt die NATO im Grunde ununterbrochen Krieg. Diese Phase großer Einsätze geht mit dem scheibchenweisen Abzug der Kampftruppen aus Afghanistan langsam zu Ende. Auch wenn damit nicht Frieden auf Erden herrscht.
Wir können ja selbst jeden Abend die Tagesschau sehen und wir sehen, dass wir eben leider nicht in einer völlig friedliebenden Welt leben. Und die Politiker müssen die richtigen Entschlüsse treffen und sagen, wo will sie die NATO einsetzen oder nicht.
Hans-Lothar Domröse ist Befehlshaber des sogenannten NATO Allied Joint Force Command und als solcher in den letzten Wochen damit beschäftigt gewesen, eine gigantische NATO-Übung zu planen. Die größte seit 2006.
As we downsize ISAF.
Während wir dabei sind, ISAF, die Mission der Afghanistan-Schutztruppe, herunterzufahren, ist es an uns, neue Arten von Training zu entwickeln, die sicherstellen, dass wir in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Nehmen Sie einen Fußballspieler, wenn Sie verhindern, dass der trainiert, verringern sich dessen Fähigkeiten mit der Zeit. Erklärt US-General Philip Breedlove, Oberbefehlshaber aller NATO-Einsätze. Und so spielen nun also 22 Nationen Krieg. Anstatt Taliban oder Al-Qaida zu jagen in einem Land, das weit jenseits der Bündnisgrenzen liegt, wird hier die Situation durchgespielt, dass der Feind das NATO-Territorium selbst angreift. Das klingt irgendwie nach Rückbesinnung.
Exercise Steadfast Jazz will prepare the troops to defend any ally and respond.
Nicht ohne Brisanz allerdings, der gigantische Aufmarsch findet sozusagen vor der russischen Haustür statt, in Lettland und Polen.
Wir verschweigen nichts. Ich sage, der Medien sind eingeladen, alle möglichen Gäste sind eingeladen und selbstverständlich russische Vertreter. Also es ist eine völlige Transparenz und richtet sich nicht gegen Russland, sondern richtet sich gegen jeden, der irgendwie auf den Gedanken kommen sollte, NATO anzugreifen.
Was das Bündnis mit dem Megadrill erreichen wolle, erklärt der deutsche NATO-General im Interview mit dem NDR-WDR-Studio Brüssel, sei, seine sogenannte Eingreiftruppe, die NATO Response Force, auf Trab zu halten. Eine Art Feuerwehreinheit, die bislang bei Naturkatastrophen wie dem Hurricane Katrina in den USA oder auch bei der Sicherung der Olympischen Spiele in Athen zum Einsatz kam.
Es ist so eine Art, wie beim Schüler ein Abiturtest, hat er nun alles geschafft, deswegen macht er das Abitur und kriegt es. Das heißt, es muss nachgewiesen werden, dass ich in der Lage bin, ein komplexes, fiktives, selbstverständlich, Kriegsszenario durchzuspielen und zu vernünftigen Ergebnissen zu kommen.
Während sich die NATO also fit machen will für die Zukunft, wäre es aus Sicht vieler eigentlich angebracht, die Vergangenheit aufzuarbeiten und sich die Frage zu stellen, was ist in Afghanistan eigentlich schiefgelaufen? Jedenfalls herrscht in Europa und den USA heute eher eine Nicht-Nochmal-Stimmung. Hinzu kommt die Finanzkrise. Nun muss die NATO also beweisen, dass sie erstens noch gebraucht wird, zweitens sparen und drittens gleichzeitig einsatzbereit bleiben kann. Vielleicht ist sie also doch angebrochen, eine Phase der Selbstfindung.
In Syrien lässt die internationale Gemeinschaft Produktionsstätten von Chemiewaffen vernichten. Doch der blutige Bürgerkrieg dauert an. Über 100.000 Menschen sollen seit März 2011 getötet worden sein. Rund 2 Millionen Syrer sind auf der Flucht. Wenn sie Glück haben, schaffen sie es in die Auffanglager jenseits der Grenze. Eines davon in Jordanien haben heute deutsche Kirchenvertreter besucht und sie haben einen klaren Appell an die deutsche Regierung gerichtet. Verschließt nicht die Augen vor dem Elend, nehmt mehr Menschen auf.
Please, have a seat. There is church there on the Bitte nehmen Sie doch Platz, sagt der Mann, der selbst ein Flüchtling, aber auch Gastgeber ist an diesem Ort. Dr. Nikolaus Schneider, Herr Bischof Trelle, wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Und dann folgt eine sehr lange Rede. Verschleierte Frauen reichen Kekse und stark gezuckerten Tee. Und der Ratsvorsitzende der EKD und der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Nur, dass es gut ist, hier zu sein, im Flüchtlingscamp El Hossen, 20 Kilometer südlich der syrischen Grenze, das ahnen sie jetzt schon.
Wir machen das nicht von unserem Schreibtisch aus, sondern es rührt uns auch so in der Tiefe unserer Empfindungen an, dass wir wenigstens diese paar Tage, die wir jetzt uns dafür Zeit genommen haben, einsetzen, um mit ihnen zu reden, ihnen nahe zu sein. Und wenn ich an die Kinder denke, das ist für mich unglaublich.
Es sind nur ein paar tausend Flüchtlinge in diesem Lager. Und doch lässt sich das Ausmaß der syrischen Flüchtlingskatastrophe auch hier schon ermessen. 550.000 Syrer haben sich in den vergangenen 2,5 Kriegsjahren allein nach Jordanien gerettet. 800.000 in den Libanon, 500.000 in die Türkei. Das sei die größte Krise seit dem Massenmord in Ruanda, hat der UN-Flüchtlingskommissar Antonio Guterres vor wenigen Tagen gesagt. Hier sehen die deutschen Kirchenvertreter im kleinen Maßstab, was das bedeutet. Wir sind alleingelassen, sagen zwei alte Frauen im Camp. Das syrische Volk ist zerstört, wir sind zu Flüchtlingen geworden. Wir betteln hier um unser Essen. Die katholische Caritas und die evangelische Diakonie versorgen die Kriegsflüchtlinge in El Hossen mit Lebensmitteln, leisten medizinische Hilfe, versuchen Mädchen und Frauen mit Näharbeiten so zu beschäftigen, dass sie wenigstens für ein paar Stunden ihre Traumata und ihr Elend vergessen. Die meisten von ihnen flüchteten schon vor einem Jahr aus der syrischen Nachbarprovinz über die Grenze und haben inzwischen wenigstens in Häusern aus Stein ein provisorisches Obdach gefunden. Andere leben in den Zeltstädten, die das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen für sie aufgebaut hat. Bald wird es Winter, dann fällt auch Schnee auf dieses karge, steinige Hügelland im Norden Jordaniens. Ich habe furchtbare Angst vor dem Winter, sagt Omeima Khalid, die mit ihren 5 Kindern in 2 fensterlosen Räumen haust. 3 Matratzen, ein paar Decken, ein 2-flammiger Gaskocher, viel mehr hat sie nicht. Das Leben von 2 Millionen Syrern hängt zurzeit davon ab, dass sie geduldet werden in Syriens Nachbarstaaten, die selbst Teil des nahöstlichen Krisenszenarios sind, Irak, Libanon, Jordanien. Im Flüchtlingslager El Hossen wird den Kirchenoberen Schneider und Bischof Trelle vor Augen geführt, was es bedeutet, wenn Deutschland gerade mal 5.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen will.
Wenn man sich klar macht, wie viele Flüchtlinge hier aufgenommen werden, und wir hören die Zahl 5.000, dann stockt es mir auch den Atem. Das ist eigentlich keine Zahl, auf die man stolz sein könnte, in irgendeiner Form.
Man sollte diese Zahl zumindest jetzt mal so eine Vorlage verdoppeln, auf 10.000 gehen.
Die Flüchtlingslager an der syrischen Grenze sind überfüllt, Martin Durm berichtete. Privatisierung lautete das Zauberwort der 90er Jahre. Wasser, Strom, die Grundversorgung der Bürger sollte von privater Hand betrieben und organisiert werden. Billiger, moderner, besser sei das, so die Begründung. Heute wehren sich viele Bürger dagegen und fordern, dass städtische Strom- und Wasserwerke die Versorgung wieder übernehmen. So auch in der Hauptstadt. Die Berliner stimmen morgen in einem Volksentscheid über ihre Energieversorgung ab. Christoph Reinhardt.
Lieber Bär, zeig uns doch mal, wo macht man das Kreuz am Sonntag an der richtigen Stelle?
Bei Ja macht der Berliner Bär natürlich das Kreuz. Die Kampagne der Aktivisten vom sogenannten Energietisch setzt in den letzten Tagen vor dem Volksentscheid auf einfache Botschaften. Rund 2,5 Jahre haben die Initiatoren auf diesen Sonntag hingearbeitet, seit Februar 2011, als völlig überraschend der bisher einzige erfolgreiche Volksentscheid in der Geschichte Berlins den Senat gezwungen hatte, umstrittene Geheimverträge über die teilprivatisierte Wasserversorgung offenzulegen. dagegen. Das gab den Ausschlag. Mehr als 50 Gruppen schlossen sich zusammen, um ebenfalls per Volksentscheid ihre Vorstellungen von einem öffentlichen Stadtwerk durchzusetzen, mit ökologischem und sozialem Anspruch. Sprecher Stefan Taschner.
Wir wollen Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger sein, in allen Fragen rund um Energie. Deswegen ist unser Stadtwerk ein echtes Stadtwerk und das hat Berlin auch verdient.
Dass es in Berlin mehr als 1,5 Jahrzehnte nach der Privatisierung des früheren kommunalen Energieversorgers BEWAG wieder ein öffentliches Stadtwerk geben wird, ist schon jetzt sicher. Denn die regierende rot-schwarze Koalition spürte den Zuspruch für das Volksbegehren und setzte ein eigenes Konzept dagegen. Der Gesetzentwurf der Initiative sei ein unkalkulierbares Kostenrisiko, argumentiert der Senat. Die Landesregierung will erst einmal die bereits vorhandenen Ökostromressourcen zusammenführen und eher mittel- bis langfristig weiter ausbauen. Die Initiatoren und die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus sehen darin aber nur ein politisches Täuschungsmanöver, um die Beteiligung am Volksentscheid möglichst niedrig zu halten. Ausgerechnet 10 Tage vor der Volksabstimmung beschloss die Regierungskoalition ihren Gesetzentwurf im Parlament. Ein Affront gegen die direkte Demokratie, schimpfte die Opposition. Und als bei der Gelegenheit öffentlich wurde, dass die Koalition das neue Stadtwerk im CDU-geführten Wirtschaftsressort ansiedeln will, witterte der grüne Umweltpolitiker Michael Schäfer erst recht einen Täuschungsversuch. Denn CDU-Wirtschaftssenatorin Itzer hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie ein öffentliches Stadtwerk überflüssig findet und die Rekommunalisierung des Stromnetzes ablehnt. Der grüne Schäfer.
Ich hatte mal einen Kollegen, der hasste Zimmerpflanzen. Und er hat eine geschenkt bekommen. Und diese Zimmerpflanze hat er immer dann gegossen, wenn ein bisschen kalter Kaffee in seiner Tasse übrig war. Und genau so wird es diesem Stadtwerk bei Frau Itzer gehen.
Rund 620.000 Berliner müssen mit Ja stimmen, damit der Volksentscheid angenommen wird. Jeder vierte der Wahlberechtigten. Die Initiatoren waren zuletzt vorsichtig optimistisch. Denn wegen der hohen Nachfrage nach Briefwahlunterlagen hoffen sie auf eine spürbar höhere Beteiligung als beim erfolgreichen Volksentscheid 2011. Damals hatten praktisch alle Teilnehmer mit Ja gestimmt, sodass es für einen Erfolg des Volksbegehrens vor allem auf eine hohe Beteiligung ankommen dürfte.
Und wir fassen den Tag auch aus sportlicher Sicht zusammen und beginnen mit der Fußball-Bundesliga. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion ist ins Studio gekommen. Es läuft das Abendspiel Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg. Wie steht's?
Es steht 1:0 für Wolfsburg, wo gut 20 Minuten gespielt sind. Das Tor fiel schon in der 2. Minute. Es war ein Eigentor der Frankfurter.
Der Auftakt in diesem 11. Spieltag war ja famos. Borussia Dortmund deklassierte gestern den VfB Stuttgart im eigenen Stadion mit 6:1. Waren die Spiele heute Nachmittag ähnlich torreich?
Nein, nicht mal annähernd. 3 Treffer in einem Spiel kann ich anbieten. Und zwar verteilt auf ein 2:1 für den FC Bayern. Der Meister gewann auswärts gegen Hoffenheim und ist damit saisonübergreifend seit 36 Ligaspielen ungeschlagen. Damit hat die Mannschaft um Philipp Lahm den Bundesliga-Rekord eingestellt.
Da können wir uns nicht beschweren und deswegen eine schöne Serie, die wir hier haben und die kann wegen uns natürlich noch ein paar Wochen bestehen bleiben.
Und so haben die anderen Mannschaften am Nachmittag gespielt. Leverkusen unterlag überraschend beim tabellenletzten Eintracht Braunschweig mit 0:1. Gladbach besiegte Hamburg auswärts mit 2:0. Schalke gewann in Berlin ebenfalls mit 2:0. Nürnberg unterlag zu Hause Freiburg mit 0:3. In der 2. Fußball-Bundesliga gab es dagegen heute Nachmittag ordentlich viele Tore, so wie gestern schon beim BVB. Kaiserslautern schlug zu Hause den FC St. Pauli mit 4:1 und Aue unterlag Greuther Fürth mit 2:6.
Und wir wechseln vom Rasen auf die Laufbahn drumherum. Die Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 wird in Berlin stattfinden. Heute gab es den Zuschlag, war keine Überraschung, oder?
Richtig, ganz genau. Und warum war es keine Überraschung? Weil außer der Deutsche Leichtathletikverband mit seiner Bewerbung für Berlin keiner mehr im Rennen war. Ursprünglich hatten sich mal 11 Städte für die Ausrichtung interessiert, darunter auch Budapest. Dort hat man aber relativ früh schon die Kandidatur zurückgezogen, woraufhin dann eben die Berliner übrig geblieben sind.
Schauen wir noch zur Formel 1. An diesem Wochenende steigt der große Preis von Abu Dhabi. Das erste Rennen nach Sebastian Vettels 4. WM-Titel in Serie. Heute wurden die Startplätze für das Rennen morgen ausgefahren. Wo ist Vettel gelandet?
2. ist er geworden. Vor ihm nur sein Teamkollege Mark Webber.
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis fürs Team mit Platz 1 und Platz 2 für morgen. Ja, ich freue mich aufs Rennen. Es wird mit Sicherheit ein spannendes Rennen und das Auto fühlt sich gut an. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es ja morgen Spaß macht.
Nico Rosberg startet morgen von Platz 3. Nico Hülkenberg aus Emmerich geht von Position 6 ins Rennen. Adrian Sutil von Rang 18. Das die Platzierungen der anderen Deutschen.
Soweit also die wichtigsten Neuigkeiten vom Sport mit Alexander Lorenz. Und mit dem Sport endet auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich bin Julia Borutta. Einen schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.